Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
So, wir gucken heute über den Tellerrand, den zoologischen Tellerrand sozusagen. Hallo bei mir, Santier. Ich bin's, die Tina Gentner. Wir fragen, was macht eigentlich einen modernen Zoo aus? Was bietet der? Und dafür hören wir auch noch aus anderen Zoos aus Bayern. 5 wissenschaftlich geführte bayerische Zoos. Die hat Autor Hans Helmreich über ein Jahr lang besucht, begleitet, dort Gespräche geführt, um auch eine Antwort auf die Frage zu finden, was ist eigentlich ein moderner Zoo? Ja, und aus seinen Recherchen ist ein Buch geworden, Zoos in Bayern, Erholung, Wissen, Artenschutz heißt es. Und er stellt es heute hier im Tierpark Hellerbrunn vor und deshalb sind viele seiner Gesprächspartner und Partnerinnen vor Ort. Ja, und für uns vom Podcast also die Chance, auch andere bayerische Zoos und ihre Schwerpunkte kennenzulernen. Jetzt habe ich aber erstmal den Autor Hans Helmreich hier bei mir am Podcast-Mikrofon. Hallo Hans.
Hallo.
Jetzt muss ich erstmal fragen, Hans, was hast denn du mit Zoos am Hut? Denn du bist ja kein Zoo-Mitarbeiter, sondern Zoo dein Hobby?
Hobby würde ich das nicht nennen, nein, aber ich war von Kindheit an immer interessiert an Zoos. Ich bin da gerne hingegangen. Das war so ein ganz naives Interesse, wie es Kinder halt so haben. Und in späteren Jahren hatte ich einfach das Glück, dass ich immer wieder mal auch in Nationalparks reisen konnte und dort Erfahrung sammeln konnte und habe dann festgestellt, das ist ja ganz fantastisch, das ist ganz was anderes. Und dann bin ich wieder in den Zoo gegangen und habe mir gedacht, wie ist das denn jetzt? Ich habe also den Sonnenuntergang mit Elefanten und Löwen gesehen und jetzt gehe ich in den Zoo und dann sehe ich den Gehegen, funktioniert es noch? Und ich muss sagen, ja, für mich hat es funktioniert.
Jetzt hast du dir vorgenommen, ich will noch ein bisschen genauer hinter die Kulissen von Zoos und Tierparks, Tiergärten schauen. Erstmal, warum? Weil du hast schon gesagt, also beruflich hat dich der Zoo ja nicht begleitet.
Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe dann eben festgestellt, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die in die Zoos gehen. Die Zoos sind eigentlich häufig sehr voll, wenn man da hingeht. Also müsste man meinen, die sind ja extrem beliebt. Aber wenn man sich dann mit Leuten unterhält über Zoos, dann sagen die, ja, Zoo schon, aber. Und dieses Aber, das ist dann meistens so ein bisschen so gefühlig und wird nicht so richtig konkret. Und dann heißt, ja, aber Tierschützer sagen und den Tieren geht's da nicht gut. Aber das ist dann alles mehr so auf seiner völlig unscharfen Ebene. Und dann habe ich mir gedacht, da könnte man doch mal genauer hingucken.
Das heißt, die ging es also auch darum, rauszufinden. Das ist ja auch eine große Aufgabe von unserem Podcast. Was ist denn eigentlich ein Zoo? Weil wie du sagst, ich glaube, jeder käme sofort auf die Antwort, da sind Tiere und die kann ich mir anschauen. Aber das ist ja nicht alles. Wahrscheinlich auch etwas, was du bemerkt hast bei deiner Reise durch Bayern, oder?
Ganz genau. Zoos sind überhaupt nicht mehr nur eine Ausstellung von Tieren, sondern sie sind viel, viel mehr. Sie sind, das habe ich wirklich dann erlebt und mir auch genau erklären lassen, sie sind Zentren für wissenschaftliche Forschung und es ist ganz enorm, was dort an Forschungserkenntnissen erzeugt wird. Das könnte man im Freiland niemals so machen. Dazu braucht man die Tiere wirklich auch in einer kontrollierten Umgebung. Und diese Erkenntnisse kommen auch den Tieren im Freiland wieder zugute. Und Zoos engagieren sich umfänglich für den Artenschutz. Also viele Tierarten wären überhaupt nicht mehr auf unserer Erde vorhanden, wenn es die Zoos nicht gäbe.
Du warst ja in Hellerbrunn natürlich, in München unterwegs. Du warst in Hof, in Straubing, in Augsburg, in Nürnberg. Ich weiß, da sind jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viele Eindrücke. Aber vielleicht was, wo du sagst, Mensch, das fällt mir ein. Das war so das Erste, wo ich gedacht habe, ach Mensch, guck mal an.
Was mich extrem beeindruckt hat, zunächst mal völlig unabhängig von den 5 Zoos, war, dass es dieses weltweite Netzwerk gibt, wo 1200 Zoos und Aquarien all ihre Daten zu ihren Tieren sammeln und alle in da einen großen Pool geben. Und dort wird mit Computerauswertung, mit künstlicher Intelligenz, werden Erkenntnisse gewonnen, die ein einzelner Zoo niemals gewinnen könnte. Und dann zu einzelnen Zoos. Ich war einfach tief beeindruckt, dass ein wirklich kleiner Zoo in Hof, aber ein extrem ambitioniertes Konzept hat und für die regionale Gesellschaft dort, ich würde sagen, mindestens so wichtig ist wie Hellerbrunn für Deutschland oder für München oder für Bayern. Also die Zoos in ihren Regionen sind ungeheuer wichtig für die Gesellschaft dort mit ihrer Arbeit.
Das hast du vorher schon gesagt, du bist auch schon als Kind viel in den Zoo gegangen, dann lässt so ein bisschen nach, wenn man vielleicht viel anderes zu tun hat. Irgendwann geht man vielleicht wieder mit den Kindern, mit den Enkelkindern. Die Zoos haben sich ja auch stark gewandelt.
Also ich glaube, die Haltungsbedingungen haben sich natürlich fundamental verändert. Und was ich auch registriere, die Zoos wollen nicht mehr unbedingt möglichst viele Tierarten haben, sondern sie reduzieren eher und konzentrieren sich auf die wirklich gefährdeten Tierarten, um die wirklich so optimal wie nur irgend möglich zu halten. Als Besucher, wenn man da durchgeht, sieht man das vielleicht nicht immer, aber man hat die Gelegenheit, sich ja mit den Tierpflegern bei geführten Fütterungen oder bei Vorträgen zu unterhalten. Und dann wird einem das auch wirklich sehr, sehr deutlich gemacht. Und ich kann nur jeden dazu ermuntern, mal nicht einfach nur durch den Zoo zu spazieren und den möglichst insgesamt an einem Tag abzuspazieren, sondern sich mal zu konzentrieren auf die eine oder andere Tierart, auch mal bei einer Führung mal stehen zu bleiben, sich das anzuhören, was einem vermittelt wird, oder mal in einen Vortrag zu gehen. Das ist sehr gewinnbringend.
Ich glaube, das ist einer der Sätze, der in unseren über 100 Podcast-Folgen wahrscheinlich am meisten fällt. Einfach mal einen Tick länger stehen bleiben bei einem Tier und sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Jetzt sitzen wir sozusagen mit den Orang-Utans im Rücken in der Nähe. Oh, jetzt hangelt sich auch gerade hier einer vorbei in der Nähe des Artenschutzzentrums. Jetzt warst du natürlich für deine Recherchen auch oft in Hellerbrunn. Was sind denn für dich so die Orte in Hellerbrunn, wo du sagst, ach, wenn ich jetzt nachher vielleicht noch eine halbe Stunde finde, dann gehe ich da noch hin?
Also grandios finde ich das Maushaus. Das mag sehr banal klingen, aber dieses Leben der Mäuse dort im Maushaus zu sehen, finde ich ganz toll.
Jetzt wollen wir ja heute die Chance nutzen, wenn wir viele verschiedene Vertreter aus bayerischen Zoos hier in Hellerbrunn haben, mal der Frage ein bisschen genauer nachzugehen, was ist denn ein moderner Zoo oder Tierpark? Was ist er denn für dich?
Also der bietet genau das, was ich im Untertitel meines Buches geschrieben habe. Er bietet Erholungsmöglichkeiten. Man kann einfach ganz normal einfach in den Zoo gehen und den einfach genießen und durchschlendern und Natur genießen, Tiere angucken. Alles wunderbar. Und man kann aber darüber hinaus unheimlich viel Wissen sich aneignen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und man kann eben auch sehen, wie Artenschutz funktionieren kann.
Hans, dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank, dass du uns hast ein bisschen reingucken lassen in deine Recherchen und Erkenntnisse und wünsche dir alles Gute mit deinem Buch. Herzlichen Dank.
Ja, ich danke euch und wünsche auch euch viel Erfolg.
Mehr Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
So, und ich habe mir gleich den nächsten geschnappt hier am Mir ist ein Tier Podcast Mikrofon. Bei mir ist David Bruss. Er ist seit 2021 Leiter des Zoos in Hof. Hallo David.
Hallo, freut mich.
Freut mich auch. Und da habe ich gleich jemanden vor dem Mikro, der, glaube ich, ganz andere Herausforderungen hat als jetzt vielleicht der Tierparkdirektor von Hellerbrunn. David, kannst du uns erstmal so ein ganz kleines bisschen skizzieren, was ist der Zoologische Gartenhof?
Wir sind ein bisschen kleiner als Hellerbrunn. Das ist, denke ich, der größte Unterschied. Wir fokussieren uns hauptsächlich auf kleinere Arten und Arten, die man nicht unbedingt in größeren Tierparks sieht.
Dann gib uns doch mal ein Beispiel, wenn du sagst, Arten, die man vielleicht nicht woanders sieht, kleinere Arten. Nenn uns doch mal ein, zwei, drei Beispiele.
Ganz toll. Bei uns finde ich persönlich die Buschliefer. Wir sagen immer, das sind unsere Elefantenverarme. Die sind ja genetisch dann doch recht eng verwandt mit den Elefanten und den Seekühen. Die haben bei uns im Savannenhaus einen ganz großen Platz, weil sie eben die afrikanischen Savannen so schön repräsentieren. Wir halten in unserem Nachttierhaus aber zum Beispiel auch Fuchskusus. Und mit denen erzählen wir den Leuten, warum zum Beispiel der Fuchskusu jetzt nicht so eine schöne Idee war, den entsprechend in Neuseeland auszusetzen und was da dort dann mit der Vogelwelt passiert ist.
Jetzt mache ich zwar schon über 100 Folgen Mir ist ein Tier und trotzdem müsstest du mir vielleicht einmal beschreiben, wie der Fuchskusu und was war das Erste?
Der Buschliefer.
Der Buschliefer aussehen. Kannst du uns ein kleines Bild liefern für die Ohren sozusagen?
Die meisten Leute halten den Buschliefer immer für ein sehr großes Meerschweinchen, was er aber eben nicht ist. Und der Fuchskusu sieht aus wie ein Waschbär in reinbraun mit einem langen Schwanz.
Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, ein moderner Zoo. Nur Tiere angucken ist schon lange nicht mehr. Wo siehst du euren Zoo? Was macht für dich einen modernen Zoo aus?
Das ständige Bemühen, die Tiere besser zu verstehen, die Haltung zu verbessern und egal wie groß man ist, immer der Wissenschaft zuzuarbeiten. Ich sage immer, der Zoo ist ja eigentlich der beste Spielplatz für die Wissenschaft. Auch wenn wir jetzt unsere Tiere hauptsächlich zur Verfügung stellen für wissenschaftliche Zwecke, können wir aber auch ganz andere Sachen von uns zur Verfügung stellen. Bei uns ist es jetzt das Gelände, zum Beispiel beim Thema Robotik, autonomes Fahren.
Also das muss ich mir genauer erklären. Was heißt das, Robotik, autonomes Fahren? Wer fährt bei euch autonom?
Momentan leider noch niemand, aber da haben erste Gespräche stattgefunden, dass wir praktisch unseren Zoo als Testgelände nutzen wollen für entsprechendes autonomes Fahren. Das heißt, wir sind noch nicht direkt auf der Straße mit dem autonomen Fahren. Wir sind aber auch nicht auf der sterilen Teststrecke, sondern es kann durchaus mal sein, dass ein V quer läuft. Und das ist dann eben die Herausforderung für das autonome Fahren. Und das meine ich mit der Spielplatz für die Wissenschaft. Ein Zoo ist da ein bisschen mehr.
Und das heißt, es ist gar nicht auch unbedingt immer nur Wissenschaft, die ganz konkret am und mit dem Tier in Verbindung steht, sondern wenn du sagst autonomes Fahren, der Zoo bietet sozusagen auch für andere Wissenschaftsbereiche da eine Möglichkeit.
Genau, da bieten wir praktisch unseren Raum und unsere Plätze an und halt eben unsere Besucherkapazität, dass wir auch anbieten, das, was hier gerade erforscht wird, das vermitteln wir auch, damit das nicht immer in den Universitäten stattfindet, wo das eine kleine Handvoll von Leuten sieht, sondern eben mitten unter den Menschen stattfindet, das bildlich wird, was passiert hier gerade und worüber machen sich die Leute hier gerade Gedanken.
Jetzt habe ich schon ein bisschen in das Buch vom Hans reinlesen dürfen und bin da über einen Begriff gestolpert, Erinnerungstiere, das glaube ich auch mit euch zu tun hat.
Genau, das Projekt habe ich ins Leben gerufen, denn was mich so ein bisschen gestört hat, wir Zoos haben immer tolle Bildungsangebote für Kinder und vergessen irgendwie so ein bisschen die andere Seite der Bevölkerungspyramide, die vieles nicht mehr kann. Und da war eben dieses nicht mehr in den Zoo kommen können so ein bisschen das Problem. Wir haben in den vielen Altenheimen halt einfach Leute, die auch nicht mehr in den Bus steigen können und nicht mehr zu uns kommen können. Und dann war die Frage, Mensch, wie kommen wir denn zu denen? Und wie kommen wir mit Tieren zu denen, wo die Tiere das freiwillig mitmachen und auch Spaß dran haben? Und ja, wie können wir denen Mehrwert bieten? Und wir haben tatsächlich jetzt Situationen, dass sich Leute auf der Demenzstation an den Namen unseres Tierpflegers erinnern und fragen, Mensch, Lukas, schön, dass du wieder da bist. Wen hast du denn heute dabei? Und das heißt ja auch, sie können sich immerhin an den letzten Besuch noch erinnern.
Weil sie sich an ihren eigenen Zoobesuch in Hof erinnern, was vielleicht irgendwie Jahre, Jahrzehnte zurückliegt und ihr kommt jetzt vor Ort und könnt da was animieren sozusagen.
Ja, genau. Entweder der Zoobesuch oder deswegen heißt es Erinnerungstiere. Wir kommen mit den Tieren aus der Jugend der Senioren. Das heißt, die Leute oder die Altenheime können sich etwas wünschen. Wir haben da so einen kleinen Katalog an Tieren, die geeignet sind zum Mitfahren. Und genau, ganz viele Leute hatten früher Tauben, die hatten früher, ich sag mal, die klassischen Kaufhausschildkröten. Die hatten früher Schafe und das weckt ganz viele Erinnerungen in den Leuten. Also die älteren Damen, die wussten ganz instinktiv, Mensch, wie packe ich ein Lamm an und wie schiebe ich es von links nach rechts? Und sehr viel mehr ging aber körperlich schon gar nicht mehr, aber das saß.
Aber dann fahrt ihr wirklich sozusagen vom Zoo mit einem kleinen Transporter zum Altenheim und dann geht's mit dem Pony, ich weiß nicht, in Aufzug im dritten Stock.
Die fahren alle Aufzug. Das war für uns mental eine größere Hürde als für die Tiere. Die haben das sehr locker eigentlich mitgemacht. Was da recht wichtig ist, ich untersuche als Tierarzt die Tiere immer vor, bevor die entsprechend in die Einrichtung gehen und bewerte auch regelmäßig in so einem Welfare-Bogen, ob die Tiere noch geeignet sind und ob die noch Spaß dran haben. Auch die Tierpfleger werden da geschult, dass, wenn sie merken, die Tiere haben Stress, das entsprechend rechtzeitig rauszunehmen.
Jetzt bist du heute, du hast selber gesagt, wir sind der Kleine Zoo. Du bist bei den Großen zu Besuch hier in Hellerbrunn. An welcher Anlage wirst du auf jeden Fall noch vorbeilaufen?
Da sitzen wir schon ganz gut. Die Urangs haben mir ziemlich angetan. Ich bin so ein kleiner Südostasien-Fan, das passt ganz gut. Aber ansonsten werde ich natürlich hier meinen Rundgang machen und auch gucken, ob die das hier ganz ordentlich machen, Hellerbrunn.
Okay, wir ziehen uns warm an. Herzlichen Dank, David Prust, Zooleiter in Hof. Und wer weiß, vielleicht schauen wir ja auch bald mal bei euch vorbei.
Genau, gerne.
Und schwupp, einmal weiter. Jetzt habe ich gleich zwei Interviewpartnerinnen am Podcast-Mikrofon. Diesmal aus Nürnberg. Bei mir ist die Pressesprecherin Anna Böhm. Hallo Anna.
Hallo.
Und die Zoopädagogin Barbara Reinhardt.
Einen sonnigen guten Morgen.
Hallo, hallo. Jetzt sind wahrscheinlich einige Hellerbrunn-Fans doch schon bis Nürnberg gekommen. Aber vielleicht könnt ihr doch noch mal so in ein, zwei Sätzen sagen. Was ist für euch typisch Nürnberg?
Der Nürnberger Tiergarten ist flächenmäßig ein sehr, sehr großer Zoo, der zweitgrößte in Deutschland und zeichnet sich natürlich durch seine Landschaft aus. Es ist eine ganz besonders schöne Morphologie mit Weiherlandschaft, Wald und anderen schönen groß- und weitläufigen Anlagen.
Wir haben schon über verschiedene, ich sage jetzt mal Säulen geredet, die so ein moderner Zoo ausmacht. Also natürlich geht es immer noch darum, Man möchte was erleben, man möchte sich erholen. Es geht um Education, es geht um Artenschutz. Ihr seid auch ganz oft in der Presse. Ich glaube auch, weil ihr es wollt, weil ihr auch oft mit Themen vertreten seid, wo man sich erstmal vielleicht ein bisschen dran reibt. Beobachte ich das richtig?
Auf jeden Fall, ja. Wir sind ein sehr politischer Zoo. Wir haben oft kritische Themen, mit denen wir in der Presse sind. Zum Beispiel die Kastration von Gorillas oder eben zuletzt unsere Pavian-Gruppe. Und wir machen das, weil wir eine öffentliche Einrichtung sind, weil wir eine informierte Gesellschaft möchten und dazu beitragen möchten, eben unseren Bildungsauftrag auch auf diese Art und Weise zu leben. Und wir sind der Überzeugung, dass wir eine informierte Gesellschaft brauchen, damit die Leute eben das Rüstzeug haben, sich eine Meinung zu bilden.
Könntest du uns vielleicht nochmal ein Beispiel geben, wenn du sagst, wir fordern unsere Besucher und Besucherinnen oder die euch vielleicht auch einfach nur in der Presse verfolgen?
Naja, wir haben schwierige Entscheidungen, die bei uns anstehen. Jetzt wieder das Thema Paviane, darauf spielst du wahrscheinlich auch ein bisschen an. Also unsere Gruppe ist zu groß, wir müssen die verkleinern. Wir haben über Jahre hinweg die Alternativen geprüft. Wir machen uns das selbst sehr schwer, wir sind Selbstzweifelnde, Fragende und wir sind auf der Suche nach Lösungen und es deutet einiges darauf hin, dass es halt keine einfachen Lösungen mehr gibt, die sich gut anfühlen.
Dann sind Lösungen mit dabei, wo Leute sagen, man kann doch als Zoo Tiere nicht kastrieren oder vielleicht sogar töten, sozusagen die komplette Dimension.
Genau, es gibt eben verschiedene Alternativen und das ist halt ein Werkzeug, das wir in Betracht ziehen müssen, nach dem Gebot der Vernunft.
Also Nürnberg ein sehr, wie hast du gesagt, sehr politischer Zoo, oder?
Ja, genau.
Jetzt steht bei mir die Barbara ja auch noch. Barbara, ich habe was gelesen, ich glaube, da kannst du mir ein bisschen weiterhelfen. Es gibt das Gut Mittelbüg, was, glaube ich, auch ganz typisch Tiergarten Nürnberg ist. Kannst du uns da als Münchner und Münchnerinnen, die ein bisschen weiter weg sind, ein bisschen mehr dazu erzählen?
Der Nürnberger Tiergarten hat eben einen eigenen biobetriebenen Bauernhof, damit ein Alleinstellungsmerkmal. Und nachdem meine Hauptaufgabe ist, Neukonzeptionen von pädagogischen Programmen zu entwickeln, dann habe ich da jetzt auch begonnen, im Prinzip abseits der offiziellen Besucherwege im Tiergarten, da eben Programme mit der sogenannten originalen Begegnung, das ist ja ein bisschen unser Lieblingswort, dass man eben ran kann an die Tiere, weil wir alle natürlich sehr viel über die Haptik auch erfahren, nicht nur Kinder und wir da auch, aber durchaus gemäß unserer Politik kontroverse Dinge ansprechen, zum Beispiel, wenn wir Kaninchennachwuchs haben, werden die gezähmt und die Kinder dürfen die auch streicheln und so weiter. Wir sprechen dann aber an einem passenden didaktischen Ort auch drüber, dass das natürlich auch durchaus Futter sein kann für die Greifvögel. Und da muss man immer sagen, wir haben dieses Thema ja schon seit über 25 Jahren, so lange begleite ich das auch, dass unser Publikum entsprechend sensibel eingeführt in diese Thematik gut reagiert. Und die Kinder meistens deutlich entspannter als die Erwachsenen.
Habt ihr denn so eine Idee, wo ihr sagt, und da würde ich unseren Tiergarten gern noch hinbringen? Das wäre für mich so der nächste Schritt.
Wir würden uns freuen, wenn unser Publikum versteht, was Tierwelt und Natur wirklich bedeutet. Dass Tiere gefressen werden, dass auch wir Tiere essen und dass man da einfach aus dieser Bilderbuchschablone eigentlich weiterkommt. Und daran arbeiten wir seit vielen Jahren und gehen auch im Rahmen von Führungen proaktiv damit um.
Ja, ich würde mich freuen, wenn der Nürnberger Tiergarten und Zoos allgemein mehr wahrgenommen werden als das, was sie sind, nämlich nicht nur als Erholungsort, sondern als Artenschutzzentren, als Forschungseinrichtungen, als außerschulische Bildungsorte, als gesellschaftliche Akteure. Dass sie auch gefragt werden, dass sie ein offener Ort sind für den Austausch und für die Weiterentwicklung und eben für das gemeinsame Ziel, unseren Planeten für alle lebenswert zu erhalten.
Und Abschlussfrage, wenn man jetzt sozusagen mal kurz bei den Kollegen in München zu Besuch ist, gibt's was, wo es euch jetzt nachher in Hellerbrunn noch hinzieht, wo ihr sagt, also wenn ich schon in Hellerbrunn bin, dann schaue ich da auf jeden Fall noch vorbei.
Auf jeden Fall möchte ich die Riesenschildkröten sehen.
Ja, vielen Dank, dass ich auch bei euch reinschauen durfte, was vor allen Dingen den Tiergarten Nürnberg umtreibt und was euch vorantreibt und wünsche euch weiterhin alles Gute.
Vielen Dank.
Vielen Dank für dich auch.
Mehr Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Und bei mir ist Ludwig Fischer, der ist Kurator und stellvertretender Leiter im Zoo in Straubing. Hallo Ludwig.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns auch, dass wir heute in alle möglichen Zoos, Tiergärten und Tierparks mal reinschauen dürfen. Wenn ich dir jetzt die gemeine Aufgabe gebe, den Tiergarten Straubing in zwei Sätzen. Was ist so typisch Tiergarten Straubing?
Bei uns ist es so, dass es sehr familiär zugeht, was aber nichts heißt, dass wir nicht irgendwie weniger wissenschaftlich arbeiten. Und so das, was wir haben, was die anderen fast alle nicht haben, ist dieses ganz spezifische Donau-Aquarium, wo es wirklich tatsächlich um den Hausfluss, ich nenne ihn jetzt einfach Hausfluss, geht, der halt direkt durch Straubing oder an Straubing vorbeifließt und da dann einfach abbildet, was lebt dort am Rand vom Gewässer, aber was lebt auch im Gewässer.
Und damit sind wir ja eigentlich dann auch schon wieder beim Thema von unserer Podcast-Folge heute. Was ist ein moderner Zoo? Also das heißt, ihr guckt euch auch die Mit- und Umwelt, die ganz direkte und nahe an. Oder was würdest du sagen, ist bei euch in Straubing so eine wichtige Säule, was einen modernen Zoo ausmacht?
Es ist eigentlich so, dass wir überall mit dabei sind, sowohl vor der Haustür als auch dann natürlich mit unserem Tierbestand, der einfach die ganze Welt repräsentiert, weil genau das ist eigentlich das Wichtige, dass man einmal den Besuchern zeigt, was eigentlich direkt vor ihrer Haustür ist, aber natürlich durch unser ganzes globales Handeln auch überall woanders dann passiert.
Du hast aber auch ein ganz konkretes Beispiel mitgebracht, die Unke, da geht's um Artenschutz vor der Haustür, kann man eigentlich sagen, oder?
Ja, genau. Es ist so, dass wir Gelbbachunken züchten. Mit dem Hintergrund, dass der Landschaftspflegeverband Dingolfing-Landau an den Tiergarten Straubing herangetreten ist, mit dem Problem, dass sie beobachtet haben, dass die Gelbbachunke im Landkreis Dingolfing-Landau in bestimmten Bereichen einfach verschwindet.
Gibt es da einen konkreten Grund, warum das gerade da passiert? Oder ist das ein globales Problem oder ein deutschlandweites, ein bayernweites Problem?
Es gibt dort ein ganz regionales Problem, es gibt aber auch ein globales Problem. Dieses regionale Problem ist tatsächlich der, dass sich die Gelbbachunken einen Lebensraum ausgesucht hat im Landkreis Dingolfing-Landau, wo Kiesgruben sind. Diese Kiesgruben werden mittlerweile umgenutzt und jetzt ist es so, dass die ganzen kleinen Teiche, Wasserlöcher verschwinden, was die aber brauchen, um sich irgendwie fortzupflanzen. Und von dem her ist es so, dass wir zusammen, also es ist wirklich ein großes Projekt, wo viele wieder ineinander verzahnt sind. Da ist die Regierung von Niederbayern auch mit dem Boot. Und die haben uns dann damals erlaubt, dass wir einzelne Kaulquappen entnehmen können. Und seitdem ist es so, dass wir jedes Jahr nachziehen. Und diese Nachzuchten, es schwankt immer, es sind um die 1000 jedes Jahr Minimum, die dann wieder ausgewildert werden an künstlich angelegten Gewässern, weil das Problem ist, dass die ursprünglichen Gewässer einfach nicht mehr bestehen, von dem her wird es künstlich gemacht, aber es ist so, dass die dann auch im Nachhinein wieder betreut werden, weil es nämlich auch so ist, dass viele dieser Gelbbachunken werden am Bauch fotografiert und dann kann man nachvollziehen, wenn man die wieder umdreht und dann auch fotografiert, hat man die schon mal irgendwo.
Weil ist der Bauch sowas bisschen wie der Personalausweis von der Gelbbachunke?
Ja, kann man so vergleichen, genau. Also die Flecken ändern sich sehr wenig. Das heißt, man kann immer dann sehr gut irgendwie wieder zusammenfinden, wen habe ich irgendwann mal wieder freigelassen. Hatte überlebt, hatte nicht überlebt. Weil das ist natürlich das große Problem, dass wir natürlich nicht wissen, wo die sich überall rumtreiben.
Es klingt aber für mich nach einer unglaublichen Arbeit, wenn ihr da jährlich so viele Tiere auswildert, die alle am Bauch fotografieren müsst und dann danach auch noch checken wollt, wo sind sie jetzt?
Korrekt, deswegen funktioniert das nur als Team. Das funktioniert nur als Netzwerk, in der Hoffnung, dass sie sich dann irgendwie wieder etablieren können an diesen neuen geschaffenen Bereichen.
Was würdest du dir wünschen, wenn eine Besucherin aus Straubing rausgeht, was die mitgenommen haben von einem Tag bei euch im Zoo?
An sich ist es so, dass jeder Besucher, der irgendeine neue Erkenntnis mitgenommen hat, schon seinen Besuch wert gewesen. Und sei es, dass er verstanden hat oder mitgenommen hat, dass zum Beispiel Pinguine nicht nur auf dem Südpol leben, sondern die auch in Südafrika leben. Haben aber alle das gleiche Problem. Und von dem her ist es auch sowas, wo man dann einfach diese Arten wirklich als Repräsentanten ihrer kompletten Art oder Gattung oder auch Familie einfach hat. Weil wenn man sich jetzt Pinguine nochmal als Paradebeispiel, wenn man sich die Familie der Pinguine anschaut, haben alle das gleiche Problem. Alle haben das Problem mit Überfischung, alle haben das Problem mit Brutplätzen und so weiter und so weiter. Das trifft aber auch auf viele andere Arten zu. Von dem her, wenn da irgendjemand was mitnimmt, über das er mehr nachdenkt, haben wir schon wieder einen mehr gewonnen, der sich einfach damit befasst.
Jetzt seid ihr heute aus Straubing extra hierher gefahren nach Hellabrunn. Heißt aber auch, du kannst jetzt vielleicht noch eine kleine Runde in Hellabrunn drehen. Gibt's irgendwas, wo du sagst, wenn ich schon mal hier bin, dann will ich da unbedingt noch hinschauen?
Was ich unbedingt machen will, ist mich wieder austauschen mit den Kuratoren hier, weil es einfach darum geht, wieder genau das gleiche Netzwerk, wissenschaftliche Sachen einfach austauschen. Rationale Erkenntnisse austauschen, was einem Zoo von morgen wieder einen weiterbringt. Und es heißt nur, dass sie mir irgendwas erzählen, dass sie irgendwas neu gemacht haben und es hat super funktioniert, sei es in den Aquarien oder bei den Huftieren, was wir auch bei uns im Betrieb machen können.
Ludwig, vielen, vielen Dank für den Einblick nach Straubing sozusagen und euch auch alles Gute für die Zukunft als moderner Zoo in Bayern.
Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, mir sind hier heute mit einem Blick über den Zoorand zu verdanken, haben wir das dem Buch von Hans Helmreich, Zoos in Bayern, im Alitera Verlag erschienen und findet man jetzt auch in allen Buchhandlungen. Wir haben die Chance genutzt und haben mit Vertretern und Vertreterinnen aus anderen bayerischen Zoos gesprochen, was denn ein moderner Zoo können muss. Vom Zoologischen Garten in Hof mit seinem besonderen Projekt in Erinnerungstieren oder auch der wissenschaftlichen Zusammenarbeit im Bereich Robotik und autonomes Fahren. Dann hatten wir den Nürnberger Tiergarten, ja, mit seinem Ansatz und seinem Bestreben, seine Besucher und Besucherinnen zu fordern, ein Ort für gesellschaftliche Debatten zu sein, ein politischer Zoo zu sein. Und der Tiergarten Straubing mit einem Artenschutzprojekt vor der Haustür von den Gelbbauchunken, die dort gezüchtet und wieder angesiedelt werden, haben wir gehört. Vielleicht habt ihr ja auch Tipps für einen nächsten größeren Ausflug mitgenommen aus dieser Podcast-Folge in einen anderen bayerischen Zoo. Tipps zum Weiterhören habe ich natürlich auch für euch. Wenn ihr jetzt sagt, Artenschutz, da will ich noch ein bisschen genauer wissen, wo sich Hellabrunn zum Beispiel engagiert, klickt euch doch mal zu Folge 69. Da geht es um die Zusammenarbeit des Münchner Tierparks mit dem Schimpansenwaisenhaus Chimfungi in Sambia. Ja, ich bin Tina Gentner, wünsche euch viel Spaß beim Entdecken und bis bald im Tierpark Hellabrunn.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.